Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr mitlesen wollt, den Predigtext, der ist auch ein bisschen länger, der steht in einem Prophetenbuch. Der Prophet hat so einen komischen Namen. Hesekiel, so wird er geschrieben, traditionell auf Deutsch, gesprochen wird aber Ezekiel. In manchen Bibeln ist es dann auch so geschrieben, dann fängt es mit E an, Ezekiel. Kapitel 2, Abvers 1 bis 3, 3. Ezekiel 2, ich lese die Verse 1 bis 5, dann lasse ich welche aus, da will ich in der Predigt nicht drauf eingehen, ihr könnt ja trotzdem lesen. Ezekiel 2, 1 bis 5 und 2, 8, 3 bis 3, ich lese nach der Zürcher Bibel. Da berichtet der Prophet, dass Gott zu ihm spricht. Und er sprach zu mir, du Mensch, stell dich auf deine Füße und ich will zu dir sprechen. Und sobald er zu mir sprach, kam Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir sprach. Und er sprach zu mir, Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, zu Nationen, die sich auflehnen, die sich aufgelehnt haben gegen mich. Sie und ihre Vorfahren haben mit mir gebrochen, so ist es bis auf diesen heutigen Tag. Und zu den Nachkommen mit verhärteten Gesichtern und hartem Herzen, zu ihnen sende ich dich, und du wirst ihnen sagen, so spricht Gott der Herr. Und sie mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Vers 8. Du aber, Mensch, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das Haus der Widerspenstigkeit. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah und sie zu mir hin war eine Hand ausgestreckt und sie in ihr war eine Schriftrolle. Und er breitete sie vor mir aus und sie war wie auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben und auf ihr aufgeschrieben waren Klagen und Seufzer und Wehrufe. Und er sprach zu mir, du Mensch, iss, was du vorfindest, iss diese Schriftrolle und geh, sprich zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund, und er ließ mich jene Rolle essen. Und er sprach zu mir, Mensch, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und in meinem Mund wurde sie wie Honig süß. Ja, soweit, liebe Schwestern und Brüder, dieser Abschnitt aus dem Propheten Ezekiel, dem Buch und das, was dieser Prophet erlebt und Gott spricht ihn an und sagt als erstes, stell dich mal wieder hin. Stell dich mal wieder hin, weil es hatte ihn von den Füßen gehauen, als ihm Gott begegnet ist. Das liest man in dem Kapitel davor. Eine gewaltige Offenbarung Gottes mit Feuer und Blitz und Gesichtern und Engeln und es war umwerfend. Eine umwerfende Begegnung mit dem lebendigen Gott hat der Prophet Ezekiel und es reißt ihn von den Füßen und dann liegt er da und dann kommt Gott und sagt, jetzt stell dich mal wieder hin. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, so atemberaubend, so umwerfend, eine Vision, die so wunderbar ist, dass man nur staunen kann, das ist nicht das, was Gott wirklich will. Das ist zwar verständlich, dass Ezekiel da völlig fertig ist und es ihn hinlegt, wenn man dem lebendigen Gott begegnet. Das kann ja nicht einfach nur so ein Irgendwas sein. Das ist umwerfend. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will den Propheten Ezekiel nicht einfach nur beeindrucken, indem er ihm da etwas Unbeschreibliches zeigt. Gott will den Propheten Ezekiel auch nicht umwerfen, dass er da liegt und liegen bleibt. Darum geht es Gott eigentlich nicht. Gott geht es nicht darum, den Propheten oder irgendwen zu beeindrucken in diesem Sinn, sondern Gott will, dass Hesekiel etwas für Gott tut. Eigentlich noch mehr. Gott will den Hesekiel haben. Er will ihn nehmen, er will ihn haben, er will ihn gebrauchen, diesen Hesekiel als seinen Propheten. Als einen Menschen, der hingeht und anderen Menschen Gottes Wort sagt. Das ist ein Prophet, einer, der beauftragt wird von Gott und hingeht und sagt, Gott hat zu mir gesprochen und ich soll euch das weitersagen. Und natürlich kann ein Prophet ja nur das weitersagen, was Gott ihm vorher gegeben hat. Also das Wort Gottes muss vorher in den Propheten hinein, damit es dann wieder aus ihm herauskommen muss. Das ist ja bei anderen Propheten auch so. Aber hier bei Hesekiel scheint es nicht zu genügen, dass das auf eine geistliche Weise geschieht, wie wir das ja auch kennen. Dass wir im Innern angerührt werden, dass etwas geistlich Geheimnisvolles geschieht, in uns von außen sieht man gar nichts. Aber in einem Menschen passiert etwas, so handelt Gott ja auch. Aber es scheint, dass das jetzt nicht mehr genügt bei der Berufung des Propheten Hesekiel. Es muss etwas zu sehen geben. Es muss handfest und konkret und ganz anschaulich sein, dass das Wort Gottes in den Propheten hineingeht, damit es da gar keine Missverständnisse gibt, denke ich mal. Es scheint Gott jedenfalls so wichtig zu sein, dass es da keine Missverständnisse gibt. So wichtig, dass der Prophet ein Buch essen muss. Na, Mahlzeit.
Nimm, Mund auf.
Ja, hätte Hesekiel wahrscheinlich auch gesagt. Ja, kann man sich schwer vorstellen, ja. Aber so konkret macht Gott das. Der Maler Chagall hat ein Bild gemalt, das hätte ich also mitbringen können, wo er das so zeigt. Da kommt aus dem Himmel eine Hand und eine Schriftrolle und der Hesekiel steht da so. Aber die Vorstellung ist befremdlich, sehr befremdlich. Und ich vermute mal, wir haben alle noch kein Buch gegessen. Papier vielleicht. Schon mal Papier gegessen? Das zählt nicht. Ich wusste, dass das kommt. Esspapier ist ja eine Süßigkeit. Das sind doch so Oblaten. Ne? Die schmecken ja gut nach Frucht oder sonst irgendwas. Nee, ich mein schon Papier. Also hier so. Noch gar nie. Nicht mal als Kind. So als Mutprobe. Musst jetzt mal ein Blatt Papier essen. Das schmeckt eklig. Aber das muss man dann runterschlucken. Oder vielleicht, wenn man Agenten spielt, geheime Botschaft, darf keiner lesen außer dir, dann musst du das vernichten. Was macht man? Man steckt es in den Mund und isst es runter. Es schmeckt eklig. Ich sag's euch, wenn Tinte drauf ist, erst recht nicht, macht man einmal und nie wieder. Und Esspapier zählt nicht. Und nun soll der arme Hesekiel nicht nur ein Blatt Papier runterwürgen, er soll gleich die ganze Pergamentrolle schlucken. Also Gott mutet dem Propheten Hesekiel schon was zu. Später kommen da noch andere Sachen dazu. Gott mutet dem Hesekiel etwas zu. Aber es ist ja nicht nur so, dass das rein äußerlich schwierig ist. In der Vorstellung und in der Praxis auch, dass das Essen eines Buches, das ist schon, geht einem schon schwer runter. Das ist ja nur die Zeichenhandlung. Das symbolisiert etwas. Es steht für etwas. Da steckt etwas dahinter. Oder besser, da steht was drauf. Drauf und nicht nur drin. So eine Buchrolle, normalerweise so ein Stück Pergament, einseitig beschrieben, zusammengerollt. Man sieht dann von außen eigentlich keinen Text. Hier hören wir, sie ist von innen und von außen beschrieben, als wenn der Platz nicht gereicht hätte. Kennen wir vielleicht von Postkarten. Ne? Man möchte was schreiben, aber die Postkarte ist begrenzt. Man will mehr schreiben, als eigentlich Platz da ist und vorgesehen ist. Dann quetscht man in jede Ecke zwischen den Briefmarken auch noch einen Gruß und noch einen Satz. Und dann ist es ganz eng beschrieben. Und irgendwie scheint es so auch hier mit dieser Buchrolle zu sein. Sie ist, wo immer es möglich ist, beschrieben. Jeder freie Platz ist beschrieben. Der Platz reicht nicht normalerweise, also muss Gott die Rolle, das Pergament umdrehen, damit er weiterschreiben kann. Allerdings schreibt er keine Liebesgrüße aus dem schönen Himmelsland, sondern einen bitteren Beschwerdebrief. Einen bitteren Beschwerdebrief schreibt Gott an sein eigenes Volk, Israel. und es scheint wirklich schlimm um sie zu stehen. Es scheint, als würde es um Leben und Tod gehen. Das Weh und Ach, das da draufsteht, von dem wir hören, Klagen und Seufzer und Weherufe, das ist ja eigentlich Totenklage. Und so ist es auch. Gott beklagt im Grunde, dass sein Volk geistlich tot ist. Auch wenn sie noch fröhlich auf der Straße spazieren gehen, aber geistlich sind sie tot, sagt Gott. Vielleicht glimmt noch ein Docht, aber viel ist da nicht mehr. Eigentlich sind sie schon geistlich tot, weil sie nicht hören wollen. Sie wollen nicht hören. Und dann geschehen schlimme Dinge. Die Feinde des Volkes Gottes marschieren ins Heilige Land. Sie machen, was sie wollen. Sie stehen vor den Türen Jerusalems. Es werden Menschen verschleppt. Hesekiel gehört ja dazu. Er ist in Babylon. Hesekiel, ein Priestersohn, gehört zu den oberen 10.000, die als Erste verschleppt wurden von dem König Nebukadnezar. Das machte man damals so. Es ist noch was übrig in Israel und Jerusalem. Sie haben sogar noch einen König, der heißt Zedekia. Der versucht irgendwie König zu sein, versucht sich in Machtpolitik. Kann natürlich nur schief gehen, geht auch schief. Und das nicht nur und zuerst, weil Israel halt ein sehr kleines Ländchen und Völkchen ist und schwach und nicht mithalten kann mit den Großmächten. Vor allem geht es schief, weil sie auf Gott nicht hören wollen. In der Berufung Israels heißt es ja mal, Gott hat sich ja nur gerade nicht die Ägypter ausgesucht. Mit Pharaonenherrlichkeit, Pyramidenbau, bis heute staunen wir. Auch nicht die Babylonier, die Assyrer und was da alles an großen Mächten war. Gott hat sich ganz bewusst das kleinste und schwächste Volk ausgesucht. Aber das kleinste und schwächste Volk hat einen Vorteil. Es hat nämlich den größten Gott, den einzigen Gott. Und das vergisst es jetzt. Aber Gott gibt nicht auf. Gott beruft sich einen Propheten. Er versucht es noch einmal. Und er beruft diesen Propheten nicht im Heiligen Land, das wäre normal. Das ist schon ungewöhnlich, dass Gott den Propheten in Babylon beruft. Das heißt auch schon viel. Auch Gott hat ja quasi sein Zuhause verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob freiwillig oder gezwungen, aber er macht deutlich, dass er nicht gebunden ist an Menschen, dass er frei ist und dass er auch sich nicht besiegen lässt. Er ist nicht besiegbar. Wenn man Jerusalem besiegt, hat man Gott nicht besiegt. Gott ist flexibel und das sieht Hesekiel in dieser Wahnsinnsschau. Gott ist flexibel und er bewegt sich. Gott bewegt sich und dann geht er nach Babylon, er geht dahin, wo die Leute sind, mit denen er hoffentlich noch etwas anfangen kann. Wenigstens Hesekiel, Gott macht sich auf den Weg zu denen, die da schon an den Wassern zu Babel sitzen und weinen und versucht noch einmal sein Volk zu erreichen. Er beruft sich den Hesekiel und stellt merkwürdige Dinge mit ihm an. Alles nur, damit man auf ihn, Gott, hört. Und deswegen dieses Zeichen. Deswegen dieses Zeichen. So ein unappetitliches Ding wie diese Buchrolle essen. So eine unangenehme Botschaft überbringen denen, die eigentlich Gottes Volk sein sollten und inzwischen doch kaum noch als solches erkennbar sind. Gott spricht sie an als Heiden. Gerade wie alle Völker sind sie geworden. Und wenn sich daran nichts ändert, dann werden sie im Schmelztiegel Babylon auch verschwinden. Dann werden sie im großen Völkerbrei untergehen und man wüsste heute gar nichts mehr von ihnen. Harte Botschaft. Wer wird schon gern ausgeschimpft? Wer hört sich schon gerne eine Predigt an über die eigenen Fehler und Versäumnisse? Aber erstmal muss das sein. Ein Weckruf, ein Wachrütteln, ein Appell, doch mal die Ohren und Herzen aufzusperren, um dann eben auch zu hören, was Gott eigentlich will. Und dass Gott sein Volk ja doch noch nicht aufgegeben hat. Und dass Gott nicht will, dass sie untergehen in Babylon. Und dass deswegen Gottes Wort auch nicht dazu da ist, um sie fertig zu machen, um ihnen den Rest zu geben oder was auch immer, sondern sie sollen leben. Sie müssen vielleicht erst mal schlucken, wenn sie Gottes Wort hören, wenn sie den Propheten hören. Ja, der musste ja auch schlucken. Dann müssen sie eben erst mal schlucken, aber wenn sie dann doch hören, was Gott eigentlich will und dass Gottes Wort Leben retten soll. Auch wenn das manchmal hart und schwer ist, das Wort Gottes, aber dass es doch Leben retten soll, dass Gottes Wort niemals böse ist oder falsch, dass es immer gut und richtig ist. So wie manche Medizin bitter schmeckt oder schwer zu schlucken ist. Ich kriege immer die Krise, wenn ich mal Penicillin nehmen muss. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, dass wenn ich die kriege, dann das sind solche Dinger. Ne? Da frage ich mich, wie soll ich die schlucken? Kriege ich doch gar nicht runter. Dann sagt die Glinde, mach doch zwei draus und schluckst du zweimal. Hilft. Trotzdem unangenehm. Schmeckt eklig, ist eklig. Aber es hilft. Wenn es dann im Bauch ist und wirkt, dann hilft's. Und dann tut es einem gut. Und das will Gott deutlich machen mit dem, was er Hesekiel zumutet. Nimm und iss. Und zeig damit dem Volk, worum es geht. Worum es wirklich geht. Und Hesekiel erlebt das so. Hesekiel erlebt das so. Statt zu würgen und zu spucken, ist das Wort Gottes, die Buchrolle in seinem Mund, schon in seinem Mund, plötzlich angenehm. Wie ein Bonbon, wie Esspapier. Es schmeckt gut. Lecker. Honig, das ist ja damals in der Antike das Leckerste, was man sich vorstellen kann. Ne? Weiß nicht, was du am leckersten findest, stellst dir vor, das ist das Wort Gottes in deinem Mund. Köstlich, wunderbar, lecker, gesund, wohltuend. Honig. Muss ich natürlich an eine liebe Schwester unter uns denken, die vor einiger Zeit entschlafen ist. Die hat immer alles mit Honig kuriert. Ne? Wer sie kannte, die Heidi Bremer, hat immer alles mit Honig. Muss nicht zum Arzt gehen, schmier ich Honig drauf. Oder ess den, trink den. Honig hilft gegen alles. Vielleicht wegen dieser Bibelstelle, weiß ich nicht. Aber sie ist ganz schön alt damit geworden. Kann nicht so ganz falsch gewesen sein, alles mit Honig zu kurieren. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch auch ja das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes. Gottes Wort kuriert alles. Gottes Wort kuriert alles. Nimm das Wort Gottes, das ist deine Medizin. Auch wenn es vielleicht erstmal schwer und bitter ist, aber nimm es. Nimm es in dich auf, nimm es in dich hinein und lass es wirken. Und dann wirst du auch merken, dass es süß ist und heilt und Kraft gibt. Gottes Wort verwandelt sich, wenn man es sich einverleibt. Auch die schweren und die harten Worte begreift man, wenn man Gottes Wort so nah an sich heranlässt, wie es nur geht. Und dann merkt man, dass es stimmt, dass die Bibel doch ein Liebesbrief Gottes ist. Und dass alles, was da zu lesen steht, nur dieses Ziel hat, dass wir das begreifen. Dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat. Dass er an uns festhält. Dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Dass er uns Gutes tun möchte. Gott will nicht, dass wir uns auflösen in der Welt. Dass wir von der Welt verschlungen werden. Dass wir werden wie alle anderen und verschwinden und man kennt uns nicht mehr. Gott will, dass wir leben in dieser Welt als seine Leute, als seine Gemeinde, als sein Volk. Gott will nicht, dass wir verschwinden. Und dagegen können wir uns eben auch wehren, dass wir verschlungen werden von der Welt und uns darin auflösen. Dagegen können wir uns wehren, können wir uns helfen mit Gottes Wort. Dem Wort, das er uns zusagt, das uns Kraft gibt zum Leben. Zum Leben als Gottesvolk unter den Völkern dieser Welt. Und letztlich ist es ja auch nicht mehr nur ein Buch und Schrift. Letztlich ist es ja mehr. Gott hat ja nicht aufgehört zu reden seit Hesekiels Zeiten. Er hat ja noch einmal ganz neu gesprochen. Letztlich ist das Wort Gottes ein Mensch. Das ultimative Wort Gottes. Ein Mensch. Und wer es bis jetzt nicht verstanden hat, wer sich schwer tut mit dem Lesen, wer Schwierigkeiten hat zu hören, der wird es doch jetzt hoffentlich begreifen, wenn er anschaut den Menschen Jesus von Nazareth, in dessen Angesicht uns Gott selber anschaut. Gott spricht endgültig und klar, endgültig in Jesus. Jesus ist das endgültige Wort Gottes, so steht es im Hebräerbrief des Neuen Testaments. Vielleicht hat Gott ja auch gemerkt, dass er dem Hesekiel vielleicht ein bisschen viel zugemutet hat. Dass es vielleicht ein bisschen viel ist, jemandem zuzumuten, das Buch aufzuessen. Hesekiel hat sich darauf eingelassen. Die Leute, zu denen Hesekiel geschickt war, nicht so richtig. Und dann hat Gott es noch einmal ganz anders gemacht. Er beruft sich keinen Propheten mehr. Er kommt selber in der Person seines Sohnes und er mutet keinem Propheten oder sonst irgendeinem Menschen mehr etwas Bitteres zu, runterzuwürgen. Er mutet es sich selber zu. Gott mutet es sich selber zu in seinem Sohn Jesus und er schluckt nicht nur Worte und Schrift, er schluckt alles Böse dieser Welt. Er zieht es an sich. Er nimmt es auf und verwandelt es in Gutes. Süßer als Honig. Leben selbst. Nicht mehr nur Heilung des Schadens, sondern neu geboren. Nicht mehr nur Hören von außen, sondern was Gott sagt, klingt im Herzen, im Innern, tief drin. Das Wort Gottes haben. Gottes Geist haben, den Geist, der auf die Füße stellt, den Geist, der für Gott in Dienst nimmt. So macht's Gott nun in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist unser Wort des Lebens, das Leben selbst in uns. Und dann beruft Gott sich doch wieder Propheten. Überall. Nicht nur in Israel, nicht nur in Babylon, überall auf der Welt, sogar hier in Übach-Palenberg, beruft Gott sich Propheten. Was waren noch gleich Propheten? Menschen, die Gottes Wort verinnerlicht haben und die nun anderen dieses Wort weitersagen können. Und nicht nur können, sondern auch sollen. Also müssen. Ihr wisst ja, ne? Meine Definition von müssen ist, wenn ich kann und soll, dann muss ich auch. Also sollen ist müssen, wenn können, wenn ich kann und soll, dann muss ich. Oder so. Also keine Ausrede. Ah, ich kann gerade nicht, ich habe keine Zeit, bin ungeschickt oder was auch immer. Wir sollen und wir können und also müssen wir auch. Und eigentlich geht's auch gar nicht anders. Wenn wir begriffen haben, worum es geht bei dem Wort Gottes, dann ist das ja nichts, was wir uns aussuchen, nichts, was wir tun oder auch lassen können oder mal eine Pause machen. Wir sind es ja. Wir sind es, ob wir wollen oder nicht. Wir sind es. Vom Aufstehen morgens bis zum Zubettgehen abends und in der Nacht auch noch. Wir sind es. Wir sind es vielleicht nicht immer in bester Weise. Menschen, die anderen Gottes Wort weitersagen. Das kann man vielleicht geschickter machen, das kann man vielleicht weiser machen, das kann man vielleicht liebevoller machen. Daran können wir arbeiten, das können wir üben. Aber wenn wir Christen sind, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir Menschen sind, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, die sich so mit ihm verbunden haben, dass er, Jesus, in ihnen, in uns lebt und wirkt, dann leben und wirken wir für Jesus und können gar nicht anders. Weil so wirkt Gottes Wort. So wirkt Jesus Christus. Amen.